weiß nicht, ob ihr gerne schwimmen geht. Ich gehe ab und zu mal ganz gerne schwimmen. Die Kinder gehen noch lieber schwimmen als wir. Und mittlerweile gehöre ich so zu den Eltern, die so am Rand sitzen und den Kindern beim Schwimmen zugucken. Die machen das ganz gut und für uns das ganz entspannt. Aber früher bin ich richtig gerne geschwommen. Und stell dir vor, du schwimmst im Schwimmbad, jetzt nicht nur so planschen und rutschen, sondern du schwimmst wirklich, vielleicht so einfach, weil du sagst, ah, das ist mein Sport, ja? Und du konzentrierst dich und ziehst da deine Bahn und plötzlich kommt der Bademeister, pfeift in seine Trillerpfeife und wirft dir so einen Rettungsring zu. Und du denkst, hey, was ist denn hier los? Ich will doch eigentlich nur schwimmen. Und in dem Moment ist ganz klar, das ist totaler Quatsch, dieser Rettungsring, den brauchst du nicht, wenn du schwimmen kannst. Ja? Aber wenn du nicht schwimmen kannst und erwachsen bist, gehst du wahrscheinlich auch nicht ins Schwimmbadbecken im Schwimmbad. Also es gibt so diese Situation, wo du denkst, hey, da ist eine Rettungsaktion gar nicht nötig. Vor einigen Jahren waren wir mit Vetters hier aus der Gemeinde verreist und wir waren in Sardinien, das war wunderschön, sind jeden Tag an den Strand gegangen. Es war richtig, richtig herrlich. Und wir sind quasi, haben morgens die Sachen gepackt, sind dann zum Strand gefahren und wir kamen an so einem schönen Strand an. Es war gar nicht so richtig viel los und wenn man so mit 8 Kindern unterwegs ist, da hat man eine ganze Menge Zeug zum Schleppen an, was weiß ich, ja, was wir alles dabei hatten, ich weiß nicht. Und am Anfang war irgendwie immer klar, ja, wir bauen erst alles auf, bevor irgendjemand ins Wasser geht. Und ja, so war es irgendwie, es war schon so Mitte des Urlaubs, so, man war so ein bisschen eingespielter. Und unsere Jungs, die hatten dann vor, irgendwie doch schon vorher ins Meer zu gehen, bevor wir so richtig fertig sind. Und die hatten immer solche Bretter, mit den Brettern sind die geschwommen. Und während ich das erzähle, könnt ihr euch vielleicht vorstellen, was passiert ist. Die sind mich ganz, ganz fröhlich im Meer geschwommen und haben überhaupt nicht gemerkt, wie sie mit der Strömung immer weiter so aufs Meer rausgetrieben sind. Und zu meiner Schande muss ich gestehen, ich habe es auch nicht gemerkt. Ich habe es überhaupt nicht bemerkt. Sondern irgendwann kam ein Mann, der das beobachtet hatte, zu uns und sagte, hey, ihre Kinder da vorne, die werden rausgetrieben. Und er zog sich das T-Shirt aus und rannte ins Wasser und Simon und Tanja hinterher. Und ich habe das überhaupt nicht gecheckt in dem Moment, was da überhaupt passiert. Auf jeden Fall, das Ende ist gut ausgegangen. Ihr seht die Kinder ja regelmäßig hier Sonntag im Gottesdienst. Glücklicherweise wirklich nichts passiert, aber es war richtig knapp. Es war richtig knapp und wir saßen hinterher da und haben gesagt, das hätte richtig fies ins Auge gehen können, weil so 9-10-jährige Jungs gegen so eine Strömung auf gar keinen Fall ankommen können. Und die brauchten wirklich Rettung. Es stellt sich raus, dieser Mann, der uns da geholfen hatte, der war eigentlich Rettungsschwimmer, der hatte an dem Tag frei, aber der hatte das dann quasi, hat uns richtig geholfen. Also es gibt Situationen, wie in einem Schwimmbad, da brauchst du nicht gerettet werden. Und wenn jemand dir Rettung anbietet, ist totaler Quatsch. Aber es gibt Situationen, in denen stellst du fest, ey, alleine hätte ich das nicht geschafft. Alleine wäre ein riesiger Verlust da gewesen. Und wir befinden uns in unserer Predigtreihe The Basics. Also warum geht es im Glauben oder in unserem Christentum wirklich? Vielleicht auch, was unterscheidet uns zu anderen Kirchen und Glaubensgemeinschaften? Und in der letzten Woche haben wir über Glauben gesprochen und festgestellt, dass der Glaube in der Definition das ist, dass wir uns auf die Treue Gottes verlassen können. Wir haben ein tiefes Vertrauen auf die Treue Gottes. Und das gilt besonders vielleicht in den Momenten, wo wir den Ausgang noch nicht sehen konnten oder können. Wir haben über verschiedene biblische Gestalten gesprochen, Menschen, die im Glauben, also im Vertrauen auf das, dass Gott wirklich hält, was er ihnen verspricht, losgezogen sind. Und ja, auch Anstrengungen auf sich genommen haben. Heute soll es darum gehen, was wir sagen, wenn wir diese Worte Errettung, Gnade oder Heilsgewissheit benutzen. Und in der Bibel steht ein Vers in den Sprüchen, da steht, dass Gott die Ewigkeit in das Herz von jedem Menschen hineingelegt hat. Das ist ein bisschen beschrieben, aber vielleicht wird es deutlicher und klarer, wenn ich das vielleicht mal so entwickle. In meiner Tätigkeit als Pastor kommt es häufig vor, dass ich Menschen begegne, die kurz vor ihrem Tod stehen. Sei es aus Krankheit oder meistens das Alter. Und man sitzt so an ihrem Bett und es gibt unterschiedliche Reaktionen. Es gibt diese Menschen, die in ihrer Ewigkeitserwartung einen unglaublichen Frieden verspüren. Und diese Menschen da hat man den Eindruck, wenn die gleich gehen, dann macht denen das nichts aus. Dann gehen die einfach. Die freuen sich auf das, was kommt. Aber ich begegne auch immer wieder Menschen, und tatsächlich kann man das fast auch unabhängig von ihrem Glauben sagen, die können dieses Leben nur ganz schwer loslassen, weil sie sich eben nicht sicher sind, was als nächstes kommt. Das ist eine Ewigkeitserwartung, irgendwas ist da, aber so richtig gehen zu können, ist nicht da. Und letztlich ist das genau die Frage. In deiner und meiner Ewigkeitserwartung, was glaubst du, was kommt nach diesem Leben? Und die Bibel beantwortet diese Frage ziemlich eindeutig. Sie sagt, dass es zwei Möglichkeiten gibt. Es gibt eine Ewigkeit bei Gott, in der Gemeinschaft bei Gott zu leben, also, und das nicht auf einen begrenzten Zeitraum, sondern tatsächlich bis ans Ende aller Zeiten, und dieses Ende gibt es nicht, also ewig. Oder eine Ewigkeit entfernt von Gott. Und sie nennt oder bezeichnet diese beiden Orte, einmal die Ewigkeit bei Gott als Himmel oder die Ewigkeit von Gott entfernt als Hölle. Und diese Worte Himmel und Hölle sind in unserem Sprachgebrauch heute in den meisten Fällen so mythologisiert. Also mit anderen Worten, sie beschreiben etwas, wo wir sagen, sind wir uns sicher, dass das so gibt? Oder wie wird das beschrieben? Oder können wir das überhaupt so nehmen, wie es beschrieben wird? Also ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr diese Worte hört, Himmel oder Hölle. Aber die Bibel beschreibt sie letztlich als reale Orte. Und sie werden viel beschrieben. Und gerade im Neuen Testament noch viel häufiger bei Jesus als im Alten Testament. Und auch viel häufiger werden sie beschrieben und genannt, als wir das hier bei uns in der Gemeinde tun. Und wenn man diese zwei Optionen einmal so gegenüberstellen würde, zu sagen, und das meine ich damit, dass das eine so ein bisschen, dass sie so unterschiedlich beschrieben werden, das eine als wunderschön, der Ort, an dem Frieden herrscht, keine Angst mehr da ist, wir ja alle Tränen abgewischt werden, es keine Krankheiten mehr gibt, und der andere Ort, die Hölle, beschrieben wird als der Ort, an dem ja dieses letzte Verlorensein und das Leid so ewig präsent sind, dann ist vielleicht, könnte man sagen, ja, wenn man diese Optionen gegenüberstellt, ist doch klar, wo man hin will, oder? Ist doch, also wer sucht sich ein Leben im Leid freiwillig aus? Das würden wir doch nicht tun. Aber die Frage ist, wie kommen wir dahin? Oder die Frage, kommt man einfach in den Himmel hinein? Und letztlich muss man sagen, auch wenn klar ist, wenn es diese zwei Optionen gibt und wir annehmen, dass diese zwei Optionen wirklich auch so real ist, und wir sagen, es ist klar, wo alle hinwollen, dann ist auch klar, dass sich jeder irgendwie einen Weg sucht, wie er dorthin kommt. Ja? Also, und letztlich kann es sein, dass wir auch etwas konstruieren für uns, was uns unserem Inneren versichert, wie kommen wir eigentlich dort an. Und ich nenne das mal mit so dem Wort persönliche Theologie. Ja? Also Theologie ist ja das die Rede von Gott oder das, was Gott beschreibt. Und dafür werden Bände, meterweise Regale über die Jahrhunderte geschrieben. Aber letztlich ist das, was du über Gott denkst, genauso Theologie. Das ist genauso etwas, was du in dir beschreibst, wie du zum Beispiel denkst, ja, wie komme ich eigentlich in den Himmel oder warum komme ich in den Himmel? Und ich möchte euch drei verschiedene Ansätze, es gibt wahrlich mehr, und der christlichen Theologie ganz kurz vorstellen, die quasi diese Frage beantworten, wer kommt eigentlich in den Himmel und wer kommt nicht in den Himmel? Wer kommt in die Hölle? Der erste Ansatz der Theologie, und ich verkürze es jetzt komplett, ja, und gerade vielleicht, aber nur einfach der Verständlichkeit und Vollständigkeit wegen, möchte ich das jetzt einmal ausführen. Also, der erste Ansatz wäre der Ansatz der sogenannten Allversöhnung. Was ist damit gemeint? Mit der Allversöhnung ist gemeint, dass Gott letztlich als liebender Gott niemanden verloren gehen lassen wird. Es zeichnet sich an verschiedenen Bibelstellen fest. Einen dieser Bibelverse haben wir in einem dieser Lieder gesungen, dass Jesus die Schuld und Sünde der ganzen Welt getragen hat. Dass der Zorn Gottes am Kreuz aufgehört hat. Ja? Und das bedeutet, wenn kein Zorn von Gott mehr da ist, wenn Jesus die komplette Schuld dieser Welt getragen hat, ja, dann gibt es keinen Grund mehr, irgendjemanden zu verurteilen oder dass irgendjemand als Konsequenz seiner Sünde selber sich für die Hölle entscheidet. Dieser Ansatz, den nennt man Allversöhnung. Also letztlich, egal was du glaubst, egal wie dein Leben läuft, egal was überhaupt passiert, du wirst gerettet werden. Allversöhnung. Der zweite Ansatz, über den ich reden will, nennt sich Prädestination. Da geht es um die Erwählungslehre. Da gibt es unterschiedliche Abstufungen. Und zwar, aber so im Grunde oder im Fazit wird gesagt, dass Gott auswählt, wer in den Himmel kommt. Es auch das, dafür gibt es biblische Belege an ganz vielen Stellen. Im Epheserbrief wird davon gesprochen, dass wir tot waren und eben aufgrund dieses Todseins in uns gar keine Entscheidung mehr treffen können. Also muss Gott kommen und uns zum Leben auferwecken. Und die Grundlage dieser theologischen Position ist, dass Gott sagt, ich sehe einen Menschen und den erwähle ich, ich erwecke ihn zum Leben und egal eigentlich, was er tut, ist egal, wofür er sich entscheidet, ist egal, weil Gott diese Person erwählt hat und zu sich zieht. So, diesen Ansatz gibt es dann noch in einer etwas weiteren Form der doppelten Prädestination, dass Gott sich nicht nur für Menschen entscheidet, sondern auch aktiv gegen Menschen entscheidet. Ja, er sagt, Nummer 1 wird gerettet, Nummer 2 geht verloren. Auch dafür gibt es biblische Belege und letztlich diese verschiedenen Positionen, die ich euch jetzt hier darlege, in ganz kurzer Form, die werden von Kirchen, also auch von nicht wenigen Leuten, das sind keine Einzelpositionen, sondern werden wirklich auch weitgängig geglaubt. Der dritte Ansatz ist, dass es quasi, wie komme ich in den Himmel? Durch meine freie Entscheidung und letztlich durch meine Entscheidung. Und in diesem Ansatz geht es halt in erster Linie darum, dass ich auf der einen Seite erkenne, mit diesem Leben, mit diesem Lebensstil, den ich lebe, ohne Gott zu kennen, entferne ich mich von Gott und entscheide mich quasi durch meine persönliche Entscheidung, nicht für das Leben, für den Himmel bei Gott, sondern ich entscheide mich dafür, verloren zu gehen. Das heißt, der Fokus liegt nicht in erster Linie auf mir als Person, liegt nicht in erster Linie auf Gott, der entscheidet, sondern auf mir als eigene Person. Und auch da gibt es zum Beispiel diesen ganz bekannten Vers, Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Und diese Einschränkung in diesem Vers, die ganz deutlich wird, alle, die an ihn glauben, werden ewiges Leben haben. Also das heißt, wir haben hier verschiedene Ansätze und was ich euch klar machen möchte oder was ich deutlich machen möchte, ist, dass diese Ansätze sich gegenseitig widersprechen. Ja? Also, und gleichzeitig finden sich für diese Ansätze überall Belege in der Bibel. Ich mache das einfach nur mal, dass ihr das nachvollziehen könnt. Das ist auch, letztlich wird es zu einer Entscheidung. Was glaube ich? Wie vertraue ich, wie Gott Menschen erreicht zu uns? Und wir erleben unterschiedlichste Meinungen in dieser zentralen Frage, wie komme ich eigentlich in den Himmel? Wie werde ich gerettet? Oder bin ich eigentlich sicher? Um das Predigtthema mal umzudrehen, bist du sicher? Bist du sicher? Und vielleicht kennst du Gedanken und Zweifel, die damit einhergehen. Mich beschäftigt das immer wieder mal, weil das unser tiefstes Inneres betrifft. Es betrifft wirklich, es bringt uns ja wirklich oder kann uns richtig ins Schwanken bringen. Wie sieht es denn aus? Oder auch unser Gottesbild. Was ist Gott für jemand? Und wir suchen natürlich, weil wir das auch immer wieder sagen und auch bekennen, in unseren Liedern singen, dass wir glauben, Gott ist ein guter Gott, ein Gott, der uns liebt. Und wie wird das, diese Gedanken und dieses Bekenntnis, wie lösen wir diese Spannung in uns aus? Oder können wir sie überhaupt auflösen? Und diese Frage ist deswegen so spannend, weil sie so ganz eng mit unserem Leben verbunden ist. Aber die Frage, bin ich eigentlich gerettet, spricht auf eine Voraussetzung an, auf die ich in meiner Eingangsgeschichte anspielen wollte. Also, wenn ich sage, bin ich gerettet, dann muss ich mich vorher in einer Lage befinden, die Rettung nötig macht. Ja? Also jemanden zu retten, der keine Rettung nötig hat, das ist Quatsch. Und das kann sogar ziemlich grenzüberschreitend und aufdringlich sein. Ja? Und ich sage jetzt mal, ich nehme schon mal vorweg, unsere theologische Meinung geht hier davon aus, dass Rettung nötig ist, aber je nach Glaubensart. Also ich erinnere an die Altversöhnung, ist Rettung ja gar nicht möglich, oder beziehungsweise ist schon geschehen, bevor du sie annehmen musst. Und deswegen muss sie auch so nicht erwähnt werden. Und ich befürchte, dass es viele Christen gibt, die genau dieses Image haben in ihrem Umfeld. Nämlich, dass sie Fragen beantworten, die gar keiner gestellt hat. Oder dass sie Menschen retten wollen, die die Notwendigkeit gar nicht sehen, gerettet zu werden. Und ich möchte jetzt einmal mit dem ersten Grund starten, warum wir Christen, warum ich glaube, dass wir eben diese Rettung Gottes nötig haben. Paulus führt in seinem Brief an die Gemeinde in Rom diese Gedanken sehr, sehr ausführlich aus. Ja, also der Römerbrief ist quasi dieser Kern dieser theologischen Meinung, warum Menschen Rettung nötig haben und wie sie auf Gott zugehen können oder wie Gott auf uns zugeht. Und er schildert den Zustand der Welt gleich am Anfang und er sagt, diese Welt hat sich immer weiter von Gott entfernt. Das, was zu Beginn der Schöpfung als Einheit zwischen Gott und dem Menschen gedacht war, all das ist immer wieder weiter auseinandergetrieben und die Menschen wollen nichts mehr von Gott wissen. Ja? Und letztlich haben sie Gott ihn aus ihrem Leben ausgeschlossen. In unserer Gesellschaft wird das an ganz vielen Stellen deutlich und klar, dass wir sagen, wofür brauchen wir eigentlich Gott? Ja? Also ich glaube, in Deutschland kann man ganz, ganz gut und entspannt ohne Gott leben. All das, was diese Geschichten von Heilung und Befreiung und Freundschaft und Liebe und gesellschaftlicher Integration ausmachen, was Jesus ausmacht, all das gibt es zu großen Teilen bei uns in Deutschland. Ja? Also wenn du krank bist, gehst du zum Arzt. Du bist nicht darauf angewiesen, dass irgendjemand ja, direkt für dich betet oder du zu einem Heiler gehst, einer anderen Religion, sondern du gehst erstmal zum Arzt und sagst, hey, kannst du mal checken, gibt es irgendeine Möglichkeit, hier mich wieder gesund zu machen? Aber letztlich erleben wir das, dass auch in unserer Gesellschaft gerade Menschen nichts mehr von Gott wissen wollen, dass sie ihn aus ihrem Leben ausgestoßen haben. Aber Paulus beschreibt im Römerbrief im Beginn auch, dass die Schöpfung, und damit spricht er insbesondere die Natur an, das, was wir als Natur wahrnehmen, dass eben sie, die Natur nach der Erlösung und der Errettung, sich sehnt und mit so einem unaussprechlichen Seufzen übersetzt Luther, dass sich da danach sehnt, dass Gott endlich diese Welt erlöst, weil die Natur unter dem Missbrauch der Menschen leiden muss. Und jetzt bringt Paulus den Glauben ins Spiel, der zur Rettung wird. Und ich lese euch mal vor aus Römer Kapitel 3, Vers 22 und 23. Hier steht, Gott spricht jeden von seiner Schuld frei und nimmt jeden an, der an Jesus Christus glaubt. Ihr hört hier schon diese Einschränkung der Theologie, die Paulus hier macht. Ja? Nur diese Gerechtigkeit, nämlich die Gerechtigkeit aus dem Glauben heraus, lässt Gott gelten. Denn darin sind alle Menschen gleich. Er sagt, alle sind schuldig geworden und spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit wider, die Gott dem Menschen ursprünglich gegeben hat. Also Paulus sagt, es gibt ein Urteil über alle Menschen, und zwar dieses Urteil, was alle trifft, ohne Ausnahme, ist, dass sie schuldig geworden sind und nicht mehr die Herrlichkeit Gottes widerspiegeln. Und das ist der erste zentrale Punkt in diesem Text. Er sagt, alle Menschen sind schuldig geworden und sie spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit Gottes wider. Was bedeutet das? Das bedeutet, in der Schuld haben sie das verloren, was die Gemeinschaft mit Gott möglich macht. Diese Schuld trennt von Gott. Sie trennt uns von der Herrlichkeit ab. Es ist nicht mehr möglich, mit Gott zusammenzukommen. Und ursprünglich, und hier spielt Paulus auf die Schöpfungsgeschichte an, gab es diese enge Gemeinschaft zwischen Gott und den Menschen. So war es von vornherein gedacht. Die unmittelbare Begegnung in einem perfekten Umfeld. Dafür sind Menschen geschaffen. Und das Schuldigwerden, durch das Schuldigwerden ist das verloren gegangen. Ja, es gibt diese unmittelbare Begegnung mit Gott in einem perfekten Umfeld so nicht mehr. Oder anders gesagt, die Menschen sind verloren gegangen. Und jetzt kommt der zweite zentrale Punkt, dass Paulus sagt, Gott will die Menschen von dieser Schuld befreien. Dieser ursprüngliche Plan der direkten Begegnung zwischen Gott und Mensch, das genau will Gott wiederherstellen. Und im Glauben an Jesus Christus, beschenkt er die Menschen also wieder neu. Und das definiert den Begriff Gnade. Gott schenkt neu. Nichts anderes heißt Gnade. Gnade heißt, Gott schenkt etwas neu. Er stellt einen alten Zustand oder diesen ursprünglichen Zustand wieder her und beschenkt uns in seinem Sohn Jesus Christus. Und jetzt? Paulus sagt, nur diese Gerechtigkeit lässt Gott zu. Er sagt, es gibt nur einen einzigen Weg. Und dieser Weg ist der Glaube an Jesus Christus. Und hier, mal aufgepasst zu diesen verschiedenen Möglichkeiten, und ich habe ja ganz viele nicht genannt. Ja? Also wir lassen die ganzen anderen Religionen gerade mal einfach weg, die natürlich auch auf einer Suche sind, Ewigkeit mit Gott zu verbringen oder in Frieden die Ewigkeit zu verbringen, je nachdem, wo man halt guckt. Aber Paulus sagt hier, es gibt genau einen einzigen Weg, und der geht über den Glauben an Jesus Christus. Also hardcore exklusiv. Und jetzt weiß ich nicht, wie es hier geht. Ja, ich habe jetzt ganz schön viel so schon geredet, euch überschüttet mit Informationen. Also nochmal ein bisschen grundlegend. Woran sind Menschen schuldig geworden? Was ist denn so Schlimmes passiert, dass Gott nichts mehr mit ihnen zu tun haben will? Oder nichts mehr mit ihnen zu tun haben kann? Gleich zu Beginn des Lebens auf dieser Welt, so sehen wir das ganz am Anfang in den ersten Kapiteln der Bibel, legt Gott Regeln fest. Er sagt, es gibt so Leitplanken des Lebens. Ja? Also es ist fast alles möglich. Und jetzt kann man sagen, Mensch, so eine Leitplanke ist immer einschränkend, aber letztlich wird diese Leitplanke zu einer Voraussetzung dafür, wirklich frei zu sein. Denn echte Freiheit, sich für etwas oder für jemanden zu entscheiden, besteht immer nur dann, wenn ich mich auch dagegen entscheiden kann. Ja? Eine Freiheit zu haben, sich für etwas oder für jemanden zu entscheiden, ist nur dann echte Freiheit und nicht hier quasi so der Vogel im goldenen Käfig, wenn ich mich dagegen entscheiden kann. Wenn ich keine andere Option habe, wird die Alternativlosigkeit, die ich habe, zu einem Zwang. Ich muss es ja tun. Also gibt Gott dem Menschen eine Entscheidungsmöglichkeit, sich von ihm abzuwenden. Und er sagt aber auch, was die Konsequenz, wenn sie sich von ihm abwenden. Ich lese euch das ganz kurz vor, 1. Mose 2, Abvers 16. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, du darfst essen von allen Bäumen im Garten. Also das beschreibt hier die Freiheit. Ja? Du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tage, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Es gibt genau eine Einschränkung im Leben. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das zu werden, mit nur einer Einschränkung zu leben im Leben. Ja? Wir leben mit 1000 Einschränkungen in unserem Leben. Aber es gibt genau eine Einschränkung im Leben. Und die ist quasi erstmal auf den ersten Blick objektiv gesehen minimal. Die dürfen von jedem Baum essen. Die dürfen alles essen, alles benutzen. Mit allem umgehen, alles erweitern, alles ausprobieren. Aber sie haben genau eine Regel, sie sollen nicht von diesem einzigen Baum essen. Und sie haben eine Konsequenz. Und die heißt, ihr verliert alles, oder ihr verliert diese enge Gemeinschaft mit Gott. Ihr verliert sogar euer Leben. Ihr verliert alles. Also so klein diese Regel und diese Einschränkung ist, so groß ist die Konsequenz, die mit ihr einhergeht. Und wir kennen die Geschichte vielleicht. Adam und Eva, die ersten Menschen, probieren es trotzdem aus. Und sie erleben die Konsequenz. Sie verlieren diese enge Gemeinschaft mit Gott und die Qual ihres Lebens beginnt. Jetzt könnte man sagen, ja, aber eigentlich diese komplette Konsequenz haben sie gar nicht gespürt. Letztlich glaube ich, es hat auch was mit der Gnade Gottes zu tun, mit seinem Weitblick, dass er sagt, auch wenn sie sich jetzt gegen mich entscheiden, ich werde nicht aufhören, für sie zu kämpfen. Und er in seiner Liebe ihnen auch Gnade erweist und ja, die Konsequenz etwas abgeschwächt wird. Und wir lesen dann weiter über die Kapitel und Geschichten der Bibel, dass Gott immer wieder die Gemeinschaft mit den Menschen sucht und dass so im Laufe der Zeit immer weitere Regeln und Leitplanken für das Leben hinzukommt. Und wenn wir jetzt unter diesem Gesichtspunkt wieder neu denken, Leitplanken und Regeln von Gott sind nicht dazu da, uns einzuschränken, sondern vielmehr um Freiheit zu ermöglichen, dann wird uns vielleicht bewusst, wie diese Regel oder diese Regeltafel aus 2. Mose 20, die 10 Gebote, was sie machen. Hier wird nämlich das Leben mit Gott und den Menschen definiert. Hier wird definiert, wie Leben richtig, richtig gut funktionieren kann. Ja? Es geht um die zentralsten Beziehungen. In allererster Linie um unsere Gottesbeziehung. Gott wünscht sich, Beziehung zu uns zu haben. Da geht es um die Beziehung zu uns selbst. Ja? Aber das ist eine wichtige Beziehung. Und dann geht es um die Beziehung zwischen uns und anderen, zu Ehe und Familie und unserem Umfeld. Und letztlich ist es in einem Satz zusammenzufassen, das tut Jesus an einer anderen Stelle, diese ganzen Gebote. Er sagt nämlich, liebe Gott mit allem, was du hast und liebe deinen Nächsten, so wie du dich selber liebst. Also egal, welche Einschränkungen und Leitplanken hier ist, Gott, durch Jesus sagt er, Liebe ist das Gebot. Und letztlich ist diese Liebe, führt dich in die Freiheit. Ja, Liebe ist die Leitplanke und diese Liebe führt dich in die Freiheit. Und wenn wir jetzt diese Liste von den 10 Geboten beispielsweise einmal durchgehen würden, dann stellen wir für uns persönlich fest, aber auch für alle anderen, die Analyse von Paulus, dass jeder Mensch schuldig geworden ist, die stimmt. Jeder Mensch hat diese Leitplanke an der einen oder anderen Stelle schon mehr oder ja eigentlich eher mehr überschritten. Sie stimmt sogar bei mir selber. Also was ist die Konsequenz, diese Leitplanke zu überschreiten? Ich verliere Freiheit und letztlich verliere ich die Gemeinschaft mit Gott. Und jetzt muss ich mich doch mit der Frage beschäftigen, die für Adam und Eva am Anfang ganz klar war, wo gesagt hat, die Konsequenz ist, ihr müsst sterben. Was ist die Konsequenz von meinem Übertritt dieser Grenze? Und wir kommen nochmal zu Paulus in Römer Kapitel 6. Dort steht in Vers 23, der Lohn, den die Sünde auszahlt, ist der Tod. Gott aber schenkt uns in der Gemeinschaft mit Jesus Christus, unserem Herrn, ewiges Leben. Also, die Konsequenz von Schuld und Sünde, von dem Leitplanken überschreiten, ist letztlich immer noch die gleiche geblieben, wie bei Adam und Eva. Es geht um Tod. Also nicht das ewige Leben, sondern die ewige Trennung von Gott ist die Konsequenz dessen, wofür wir uns wissentlich und unwissentlich entschieden haben, indem wir diese Leitplanken überschritten haben. Es ist nicht das, wofür Gott uns als Menschen eigentlich geschaffen hat, sondern es ist das, ja letztlich die Hoffnungslosigkeit eines Lebens. Und wenn das so ist und wenn wir das so fühlen und wissen, vielleicht erleben wir dann die Notwendigkeit unserer Rettung. Nämlich eine Trennung, die durch Tod besiegelt ist, die liegt außerhalb der Reichweite unserer Möglichkeiten. Tod ist Tod. Als toter Mensch kannst du nichts mehr tun, du hast keinen Einfluss mehr um das, was um dich herum passiert. Es muss also etwas geschehen, das uns wieder zum Leben neu erweckt, was uns neu in diese Gemeinschaft mit Gott hineinziehen kann. Und letztlich kann diese Fähigkeit, zum Leben neu zu erwecken, diese Fähigkeit hat nur Gott selbst. Nur Gott kann Leben schenken. Und das ist der gute Teil, das ist das, was wir frohe Botschaft oder gute Nachricht nennen, dass Jesus Christus auf diese Welt kommt und dass er das erste Leben eines Menschen auf dieser Welt lebt oder zum ersten Mal das Leben eines Menschen auf dieser Welt lebt, der Gott komplett und von ganzem Herzen liebt, der sich selbst komplett von ganzem Herzen liebt und annimmt und der andere Menschen um sich herum komplett von ganzem Herzen liebt und annimmt. Jesus lebt also dieses Leben so, wie Gott es festgelegt hat. Genau in diesen Schrank, in diesen Barrieren. Und er hat alle Voraussetzungen, also weil er es tut, sein Leben, wenn es hier vorbei ist, direkt in der Ewigkeit mit Gott zu verbringen. Er ist der Einzige, der das direkt tun kann. Er ist der Einzige, der das Elend dieser Welt hinter sich lassen kann und sagen, damit habe ich nichts mehr zu tun, wenn es hier vorbei ist. Aber letztlich tut er genau das Gegenteil. Er nimmt nämlich, er lädt die Schuld der Menschen auf sich. Er sagt, nicht du wirst bestraft, sondern ich trage deine Strafe. Ich werde für dich bestraft. Und damit wird nochmal klar, die Menschen, die sich alle, oder soll ich sagen, ich und du, wir haben uns gegen Gott entschieden und damit sich auch gegen eine Ewigkeit von ihm entfernt oder mit ihm entschieden haben und für eine Ewigkeit von ihm entfernt entschieden haben, die das Leid selbst gewählt haben, für die kommt Gott jetzt und sagt, ich rette euch aus Liebe. Ich rette dich aus Liebe. Und diese Beobachtung, und jetzt sind wir hier ganz in der CGM oder ganz in unserem Gemeindeverband, in dem, was wir als Glauben prägen wollen, diese Beobachtung prägt unser Gottesbild. Gott als der Gott der Freiheit respektiert den Menschen sogar in seiner tödlichsten Entscheidung. Aber er streckt die Hand weiter nach uns aus und er sagt, ich will dich, ich möchte Gemeinschaft mit dir. Ich liebe dich so sehr, ich möchte, dass du mit mir bist. Und so betont Paulus immer wieder, dass der Glaube, also das Versprechen oder das Vertrauen, dass Jesus Christus sein Versprechen hält, uns zu retten und zu ihm zu nehmen, dass das Glauben ausmacht. Ja? Und dass unsere Schuld, alle Schuld, die wir auf uns laden konnten und auf uns laden werden, und dass uns komplett vergeben ist. So, jetzt haben wir das Problem, dass das nicht unbedingt greifbar ist. Ja? Weil, auch wenn uns unsere Schuld vergeben ist, da kann es sein, dass viele von den Konsequenzen, die wir erlebt haben, ja, immer noch uns knechten. Aber ich gebe mal ein Beispiel. Ja? Kann sein, vielleicht hast du, vielleicht gibt es Menschen, sagen wir mal so ein bisschen weicher, gibt es Menschen, die sich mit ihren Eltern krass auseinandergestritten haben. Können nicht mehr mit ihren Eltern. Jetzt kommt der Moment, dass die Eltern sterben. Und viele Menschen erleben in diesem Moment genau das, dass sie sagen, ich kann mich von dieser, ich leide darunter, dass wir uns nicht mehr vertragen konnten. Jetzt kann ich zu Jesus hingehen und ihm sagen, Jesus, vergib mir meine Schuld. Ich kann nicht mehr zu meinen Eltern hingehen, aber vergib du mir meine Schuld. Und wisst ihr, was er tut? Er vergibt uns unsere Schuld. Letztlich kann es aber sein, dass das Leid, der Konsequenz, der Schmerz, der Trennung und der Nichtwiederherstellung, bevor man sich mehr in die Augen treten konnte, uns immer noch tief berührt. Das gibt es in vielen, vielen anderen Möglichkeiten. Deswegen, diese Vergebung ist real, aber sie ist für uns nicht immer greifbar. Und daher kann es sein, dass wir zwischendurch vielleicht unsicher sind. Hat Gott uns wirklich vergeben? Ich spüre es doch gar nicht 100%. Aber das Spannende ist, dass Gott nicht unsicher ist, ob er dir vergeben hat oder nicht. Gott ist nicht unsicher. Er kennt dich nämlich. Und er hält zu dir, so wie er schon zu dir gehalten hat, als du noch gar nichts von ihm wusstest. Und er hält uns sogar aus. Er hält unsere Zweifel aus, unseren Schmerz aus. Er hält das aus, was uns, ja, wo wir vielleicht denken, oh krass, ich bin unsicher, ich weiß gar nicht, wie es aussieht. Gott hält das aus. Und er schenkt diese Vergebung bedingungslos. Was bedeutet bedingungslos? Du musst nichts dafür tun. Das Einzige, was halt in dir passiert, ist zu sagen, ja, ich glaube das. Aber dieser Glaube ist kein Werk in diesem eigentlichen Dinge, zu sagen, ich muss etwas tun, sondern es ist einfach nur das Beobachten und das Vertrauen auf das, was Gott dir schon längst geschenkt hat. Aber wir haben noch weitere Hilfen, die uns daran erinnern können. Ja? Eine Hilfe ist zum Beispiel das Abendmahl. Haben wir heute gefeiert. Und ich habe es eingeleitet als ein, ja, quasi wie ein Bekenntnis, was wir tun. Ich glaube das. Also ich glaube, wenn ich das Brot esse, den Saft trinke, dass Jesus mir wirklich vergeben hat. Ich glaube, dass das Brot, das quasi ja so sein Leiden, seine, ja, das, wo er geschlagen wurde, ich glaube, dass das, was da passiert ist, dass das für mich ist, dass er gelitten hat und ich Heilung erfahre, dadurch, während ich dieses Brot esse. Ja? Das ist quasi das Abendmahl, erinnert uns daran, ah, das ist, Gott hat mir vergeben. Ganz, ganz wichtig. Es gibt noch weitere Hilfen. Zum Beispiel, viele Leute kennen diesen Begriff Bekehrung. Ja? Und ab und zu wird man mal gefragt, wann hast du dich denn bekehrt? Ja? Damit meinen Leute, und jetzt sind wir wieder ganz in dieser theologischen Meinung des freien Willens, Entscheidung, es gibt einen Tag in deinem Leben, an dem hast du dich hingesetzt und gebetet und gesagt, hey Jesus, komm in mein Herz, vergib mir meine Schuld. Und das ist für viele Leute sehr, sehr wichtig. Und das aber das wird damit gemeint. Also an diesem Tag der Bekehrung, und der ist deswegen so wichtig für viele Menschen, weil man sagt, ha, ich kann mich daran erinnern, ich kann mich daran festhalten. Ja? Gott hat mir vergeben und weil er mir vergeben hat, nimmt er diese Vergebung ja hoffentlich nicht wieder zurück, sondern er lässt mich einfach bei ihm sein. Oder ein anderer Punkt, an dem wir uns erinnern können, ist zum Beispiel die Taufe. Ja, wenn wir Menschen hier taufen, dann fragen wir sie vorher immer, glaubst du an Jesus Christus und willst du ein Leben in seiner Nachfolge führen? Über diesen zweiten Halbsatz möchte ich in 3 Wochen reden. Ja? Aber eigentlich geht es erstmal darüber, glaubst du an Jesus Christus? Und letztlich ist, wenn man diese Frage mit Ja beantwortet, ist erstmal alles gegessen. Ja, alles gegessen. Und deswegen taufen wir die Leute. Und diese Taufe, das Bild des Untertauchens und Wiederauferstehens, wird uns klar, hier ist jemand gestorben für uns und steht wieder für uns auf. Wir haben ein neues Leben bekommen. Und die Taufe, die am Anfang des Glaubens steht, Ja, du musst nicht 10 Jahre lang bewiesen haben, was für ein guter Christ oder was für eine gute Christin du bist, sondern das, was am Anfang hier steht, macht deutlich, aha, und an diesem Ereignis kann ich sehen, ich bin gerettet. Ich brauche mir darüber keine Sorgen zu machen. Ihr seht, weil es nicht greifbar ist, schenkt Gott uns verschiedene Möglichkeiten, eben das, dass wir uns daran erinnern können, dass wir Sicherheit haben. Wir gehören zu Jesus. Er ändert seine Entscheidung nicht. Du bist sicher. Zur Rettung gehört also, wir müssen erkennen, dass wir es nötig haben. Und wenn wir das nicht erkennen, brauchen wir keinen Retter. Wir müssen erkennen, dass wir Rettung nötig haben. Zweitens, es muss einen Retter geben. Und dieser Retter muss in der Lage sein, neues Leben zu schenken, den Tod wegzunehmen. Und unser letzter Schritt ist, wir müssen genau das annehmen, wir müssen ihm vertrauen, dass er das tun kann. Die Notwendigkeit der Rettung erkennen, es muss einen Retter geben, der neues Leben schenken kann, und wir müssen ihm vertrauen können, dass er es wirklich tut. Letztlich sind wir also gerettet auf Hoffnung. Ja? Und diese Hoffnung, die wird mit einem alten Wort beschrieben. Dieses Wort nennt sich Heilsgewissheit. Also um es mal ein bisschen moderner vielleicht zu sagen, Heilsgewissheit heißt, ich weiß, Gewissheit, dass ich mein ewiges Leben mit Gott verbringen werde, Heil habe. Ja? Heilsgewissheit. Ich weiß, dass ich mein ewiges Leben mit Gott verbringe. Und diese Hoffnung tut letztlich etwas in uns, was man ja nicht beschreiben kann, sondern was man erleben kann. Es gibt mir nämlich Frieden im Herzen. Ich brauche keine Angst mehr vor dem zu haben, was letztlich kommt. Und das lässt uns gerade in den extremen Situationen unseres Lebens Kraft schöpfen. Ich möchte euch eine ganz kurze Geschichte erzählen, wo ich das für mich persönlich so tief erlebt habe. Und zwar war ich im Jahreswechsel 2000 in Amerika. Und ich hatte vorher ein paar Freunde kennengelernt auf so Sommercamps, die ich da mitgemacht habe. Direkt nach meinem Schulabschluss, nach der Bundeswehr, bin ich nach Amerika gegangen. Und wir hatten uns überlegt, diesen Jahrtausendwechsel quasi zusammen zu überlegen. Ich bin relativ spontan nach Amerika geflogen. Und dann haben wir mit einigen Freunden, die ich dort kennengelernt habe, einen Roadtrip gemacht mit so einem richtig schönen, großen, amerikanischen, umweltschädlichen Truck. Und sind so, ich weiß nicht, fast 2000 Kilometer durch Amerika gefahren, um dann da an einer Stelle mit den Leuten Silvester, Neues Jahr zu feiern, so eine kleine Konferenz zu besuchen und dann zurückzufahren. Und genau um diesen Rückweg geht's. Auf dem Rückweg war noch eine andere Freundin, wir sind zu dritt gefahren, da war noch eine andere Freundin, die wohnte quasi in so einem 500 Kilometer langen Umweg und sie fragte, könnt ihr mich nicht einfach mit nach Hause nehmen? Und wir haben gesagt, 20 Jahre alt, ey, geschenkt, klar, 500 Kilometer, was ist das? Fahren wir einfach. Und das Problem war nur das, dass wir nur 24 Stunden Zeit hatten quasi für eine Strecke, die etwas über 2000 Kilometer lang war. Also war klar, eigentlich große Pausen sind nicht drin, sondern wir heizen einfach ganz konstant 24 Stunden durch und kommen dann pünktlich an. So, 20 Jahre später würde ich sagen, auf gar keinen Fall. Gebe ich mir nicht mehr. Auf sowas habe ich überhaupt keine Lust. Mit 20 habe ich gedacht, ja, ist völlig easy. Sitzt mal auf einer Pobacke ab. Ist doch, was weiß ich, trinkst du zwischendurch einen Kaffee, alles entspannt. Es kommt so, ich würde die Geschichte nicht erzählen, wenn es nicht irgendwie zu einem dramatischen Ende gekommen wäre. Ich bin gefahren bis kurz vor 12. Danach ist der Freund hat sich ans Steuer gesetzt und so ungefähr um 13:30 ist er eingeschlafen und mit Tempomat 120 bei 120 komplett in die Leitplanke gefahren. Ja, dieses Auto, immer noch Fotos, die gucke ich mir manchmal an, einfach um Gott dankbar zu sein, Auto komplett zerfetzt. Und es gibt einen Moment, und den möchte ich euch beschreiben, in dem ich auf dem Beifahrersitz sitze und jetzt kommt hier die nächste Confession, so, ich habe mich abgeschnallt, was so unangenehm war. Ja. Und ich habe da geschlafen und plötzlich höre ich einen unglaublich lauten Knall. Und das sind die Fensterscheiben, die zerbrechen. Und ich spüre einfach, ja, es ist wie das Licht geht aus. Und in dem Moment, und jetzt erzähle ich euch so ein paar, einfach die Gedanken, die in mir drin waren, denke ich so, oh, ich bin tot. Und ich kann es gar nicht so richtig beschreiben, woher dieser Gedanke kam. Und ich denke so, oh, jetzt gehe ich zu Jesus. Ich freue mich richtig, jetzt zu Jesus zu gehen. Es war so ein tiefer Friede in mir. Und gleichzeitig denke ich, meine Eltern, die sind in Deutschland. Die kriegen gleich die Nachricht, dass Clemens es nicht mehr gibt. Das macht mich unglaublich traurig. Aber ich gehe zu Jesus. Und jetzt so ein bisschen Emergency Room Style. Ja, ich fasse mir so ins Gesicht, mache die Augen auf, sehe, meine Hand ist blutig. Und ich denke, wenn ich Blut sehe, dann bin ich noch nicht im Himmel. Und letztlich war es genau so. Es war nochmal eine weitere Geschichte, wie wir ins Krankenhaus kamen. Der Officer mir wegen nicht angeschnallt sein Ticket geben wollte, aber hat er dann letztlich doch nicht gemacht, weil wir uns ganz gut verstanden haben. Also insofern, es wurde überprüft. Aber was ich sagen will, in dem Moment war mir klar, ich komme in den Himmel. Und mein Leben zu der Zeit sah nicht unbedingt immer so aus, als wäre alles so, dass ich sage, safe, ey, direkt in den Himmel. Aber die Gewissheit war da, ich weiß, wo ich hingehe. Und deswegen brauche ich keine Angst zu haben. Und ich weiß, das ist eine extreme Situation. Aber letztlich ist es diese Tiefe dessen, ich gehöre zu Jesus. Ich weiß, wo ich hingehe. Und ich weiß, immer noch heute habe ich Fehler, habe ich Schuld. Ich habe keinen Grund, mich vor irgendjemandem zu überheben. Aber ich weiß, wo ich hingehöre. Und mein Wunsch ist so sehr, dass jeder von uns diese Sicherheit zutiefst hat. Diese Sicherheit, wenn mein Leben hier auf dieser Erde endet, dann weiß ich, wo ich hingehe. Ich brauche keine Angst mehr zu haben. Und wie kannst du diese Sicherheit bekommen? Sprich mit Jesus. Fang an, immer wieder mit ihm zu reden. Sag, Jesus, ich glaube dir. Ich glaube dir, dass du alles Schuld von mir wegnehmen kannst. Ich glaube dir, dass du dich nach mir ausstreckst. Ich glaube dir, dass du mich liebst. Und lade ihn doch persönlich ein. Du kannst ihn gerne um Vergebung deiner Schuld bitten. Ja? Also nur mal so ein kleines Side-Note, da komme ich irgendwann mal wieder drauf. Aber mich fasziniert das so, eine Geschichte für die Bibelkenner unter euch, da bringen vier Freunde ihren Freund, decken so ein Dach ab und legen ihn zu Jesu Füßen mit der Erwartung, dass Jesus diesen gelähmten Mann heilt. Ja? Das Spannende ist, Jesus heilt ihn gar nicht zu Beginn, sondern er sagt einfach, wie aus dem Nichts, deine Sünden sind dir vergeben. Jetzt könnte man denken, ja, die Leute, warum tut Jesus das? Er tut es tatsächlich, um zu provozieren in erster Linie. Ja? Er will nämlich diese ganzen Pharisäer, die Leute, die glauben und die Regeln haben, wie Schuldvergebung funktioniert, die heizt er bis auf die innere Glut an. Aber was ich faszinierend finde, ist, zu diesem Zeitpunkt hat dieser Mann kein Wort gesagt. Der hat kein Wort, hat nicht um Entschuldigung gebeten, gar nichts. Sondern Jesus kommt einfach zu ihm und sagt, ich vergib dir deine Schuld. Ich finde das deswegen so interessant, weil vielleicht manchmal so dieses Ding ist sozusagen, ich habe meine Schuld vor Gott nicht bekannt. So, wie sieht das aus? Hey, Jesus ist größer als das. Wenn wir unsere Schuld bekennen, dann tun wir das, weil wir zum Beispiel diese Bibeltexte haben aus 1. Johannes 1, Vers 9, wo drin steht, wenn wir unsere Schuld bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns reinigt von aller Ungerechtigkeit und uns zu ihm nimmt. Deswegen, Schuld zu bekennen ist immer gut. Was uns auffällt, zu bekennen ist immer gut. Weil dieses Versprechen da ist, dass Gott uns vergibt. Aber er lässt sich nicht davon aushalten oder aufhalten. Insofern möchte ich euch ermutigen. Bittet, ladet Jesus in euer Herz ein. Bittet ihn gerne um Vergebung eurer Schuld. Und vertraut darauf, dass Jesus Christus sein Versprechen, was er gegeben hat, halten wird. Und ich möchte jetzt beten, dass wir diese Sicherheit in Jesus erleben können. Und wenn du spürst, das ist so ein Thema, was mich immer wieder rumtreibt. Wo gehe ich hin? Was mache ich? Wie soll ich mein Leben leben? Dann möchte ich einfach einladen, still mitzubeten. Und vielleicht persönlich mit Jesus zu sprechen. Zu sagen, Jesus, ich will dir vertrauen und ich brauche diese Sicherheit von dir. Und dafür möchte ich beten. Jesus, ich möchte dir Danke sagen für dieses Angebot der persönlichen Beziehung zu dir, was wir erleben. Und ich möchte Danke sagen, dass dieses Angebot uns persönlich gilt. Es gibt so viele Dinge und so viele gute Gründe, verschiedene Entscheidungen für oder verschiedene theologische Entscheidungen zu treffen. Aber du sagst, wir sollen so werden wie Kinder, die dir vertrauen. Und insofern bete ich jetzt für jeden Einzelnen von uns hier, dass wir Vertrauen von dir bekommen, geschenkt bekommen. Und zwar dieses Vertrauen, dir zu vertrauen. Dass wir glauben dürfen und spüren, wie du durch diesen Glauben etwas in uns zettelst, was uns die Angst vor dem nimmt, was ja vielleicht auf uns warten könnte. Ich danke dir, Gott, dass du Gott bist, ein Gott bist, der rettet. Und ich danke dir auch dafür, dass du ein Gott bist, der respektiert und den Menschen nicht überfährt. Und so bete ich für jeden Einzelnen von uns auch, dass wir genau das einfach auch Menschen in unserem Umfeld weitergeben können. Dass wir sie nicht überfahren mit Antworten auf Fragen, die sie nicht gestellt haben, sondern dass sie aus unserem Leben und aus der Friede, aus unserer Ewigkeitsperspektive vielleicht genau das erleben, was sie brauchen und sich danach ausstrecken. Ich bete, dass diese Worte von Glauben und Gnade in uns neu gefüllt werden, dass wir auch verstehen, wir können dafür gar nichts tun, sondern wir glauben und vertrauen dir, dass du alles getan hast. Und ich bete, dass Heilsgewissheit in uns wächst. Jesus, danke für diese Geschenke, die du uns schenkst. Danke dafür, dass wir deine Liebe in unserem Leben erfahren können. Amen.